Kennen Sie noch den DeLorean? Zurück in die Zukunft. Sie wissen schon. Nach der Reise ins Jahr 2035 kann der DeLorean ja sogar fliegen, und zwar angetrieben von Abfall im Tank. So hat man sich Ende der 80er Jahre die Mobilität der Zukunft vorgestellt. Absurd? Futuristisch? Naja, heute kann man aus einfachem Wasser Treibstoff für Autos machen. Genauer gesagt, aus einem Bestandteil von Wasser.
Ich sage immer, Wasserstoff ist das grüne Öl und das grüne Gas der Zukunft.
Mit Professor Robert Schlögel, dem Vizepräsidenten der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, besprechen wir gleich, was es noch braucht, um Wasserstoff ins Auto zu kriegen. Der DeLorean übrigens ist gerade hoch im Kurs bei meinen Kindern, was die Suche nach unserem neuen Auto angeht. Allerdings nicht unbedingt wegen des revolutionären Antriebs, sondern wegen der Flügeltüren.
Sag mal, wie viel hat der... kostet so ein DeLorean?
Das weiß ich nicht, den gibt's glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube, man kann gar keinen mehr kaufen. Es gibt da einen Tesla, wo die Türen nach oben aufgehen.
Was ist ein Tesla?
Tesla ist ein Elektroauto.
Wie lange kann man damit fahren?
450 Kilometer.
Was? So viel?
Mhm.
Cool.
Nicht schlecht, oder?
Dann kaufe ich mir das.
Du kaufst dir das? Sind aber teuer.
Wie viel kostet das?
Der billigste kostet nicht 40.000 Euro. Aber dann gehen die Türen noch nicht nach oben auf.
Ich bin Philipp Sommer und Sie hören Fahrverbot, der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto. Wir schauen heute auf die Alternativen zur batteriebasierten Elektromobilität. Und da hört man immer wieder Wasserstoff. Warum wir den überhaupt brauchen, habe ich Robert Schlögel gefragt vom Max-Planck-Institut, der alles über Wasserstoff weiß.
Die Mobilität der Zukunft braucht ja eine fossilfreie Antriebsform. Und bisher haben wir nur die Möglichkeit, das elektrisch zu tun. Aber elektrisch verlagert das Problem ja auch nur ins Kraftwerk. Und deswegen ist Wasserstoff allein schon deswegen notwendig, um zukünftige Kraftwerke, die immer dann sind, wenn sie Auto fahren wollen und die Sonne nicht scheint, müssen die auch betrieben werden. Und da ist der Wasserstoff schon dabei. Ob der Wasserstoff und in welcher Form der dann in Ihrem Auto direkt gespeichert ist, das ist eine andere Frage. Für schwere Autos, für LKWs und für insbesondere regelmäßigen Transport kann ich mir wasserstoffbetriebene Autos gut vorstellen. Und zwar deswegen, da braucht man keine intensive Infrastruktur dafür. Für PKWs sehe ich das deutlich schwieriger, weil wir erstens die Elektroautos haben, weil wir zweitens die dritte Option der Verwendung von Wasserstoff haben, nämlich die synthetischen Kraftstoffe. Und beide brauchen eben keine neue Infrastruktur. Und man darf die Sache nicht überfordern. Wir müssen ja das gesamte Energiesystem auf Wasserstoff umstellen. Und dabei ist die Mobilität nur ein bescheidener Teil. Die größeren Teile, die wir umstellen müssen, sind woanders. Und wir können aber jeden Euro nur einmal ausgeben. Deswegen sollten wir uns bei der Umstellung auch darum kümmern, dass wir das einigermaßen kostengünstig hinkriegen.
Das heißt, der Wasserstoff eher woanders und nicht so sehr im Auto. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik hat gerade eine Studie veröffentlicht, Wasserstoff als Fundament der Energiewende. Wie kann denn Wasserstoff unser Klima retten?
Dadurch, dass man eben mit Hilfe von Wasserstoff sehr viel schneller als was ohne könnte, aus dem fossilen Kraftstoffen aussteigen. Weil erneuerbare Energien sind eben volatil, das heißt, sie ändern sich mit Raum und Zeit. Und wir wollen aber immer Energie haben, wenn wir sie brauchen. Und diese Diskrepanz muss irgendwie aufgefangen werden. Und dazu brauchen wir irgendeine Art von Brennstoff. Und dieser Brennstoff ist Wasserstoff, wobei ich sage jetzt nicht nur Wasserstoff, sondern auch seine Derivate. Aber ich würde dieser DLR-Studie voll zustimmen und sagen, ohne Wasserstoff, und zwar ohne wesentliche Mengen von Wasserstoff, wird es eine Energiewende nicht geben können. Und deswegen werden wir dazu übergehen müssen, Wasserstoff als eine international globale Handelsware zu betrachten, so wie wir heute Öl und Gas betrachten. Ich sage immer, dass Wasserstoff ist das grüne Öl und das grüne Gas der Zukunft.
Wasserstoff könnte etwa Erdgas ersetzen in der Energieversorgung von Haushalten. Und Wasserstoff könnte die Energie speichern, die Sonne und Wind eben oft nur zu bestimmten Zeiten im Übermaß liefern. Aber es gibt einige Herausforderungen. Ganz verkürzt. Wasserstoff kommt in reiner Form in der Natur nicht vor. Man muss es durch Elektrolyse aus Wasser gewinnen. Aus 9 Litern Wasser, Süßwasser, wird 1 Kilogramm Wasserstoff. Dazu muss man aber relativ viel Energie einsetzen. Etwa 44 Kilowattstunden Strom. Dieses so geerntete Kilogramm Wasserstoff hat dann eine Energiedichte von noch 33 Kilowattstunden. Also, man muss mehr Energie einsetzen, als nachher drin ist. Wegen dieser Energieverluste bei der Umwandlung und Weiterverarbeitung sehen manche Wasserstoff kritisch. Robert Schlögel nicht. Warum? Wegen eines freigebigen Energielieferanten.
Die Sonne scheint 21.500 Mal mehr Energie auf dem Planeten, als wir brauchen. Also das Argument kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und wir können innerhalb von Europa signifikante Mengen von zusätzlichen Wasserstoff in anderen Ländern generieren. Das mag vielleicht nicht reichen, aber es ist auf jeden Fall effizienter, in rund um das Mittelmeer Wasserstoff zu ernten, als wie in Deutschland. Und das wird man als erstes tun, weil da kann man mit Hilfe von Pipelines, die heute schon existieren, den Wasserstoff transportieren. Da hat man auch nicht so viele Verlustprobleme, aber es ist immer noch nicht effizient genug. Es gibt eben Gegenden, wo man den Wasserstoff mit vielleicht der doppelten Ausbeute erzeugen kann, als man das auch in den südlichen europäischen Ländern tun kann. Einfach deswegen, weil der Gleichzeitigkeitsfaktor dort sehr viel größer ist. Und dort muss man dann in der Tat Wasser hinschaffen für die Elektrolyse, dann muss man den Wasserstoff an die Küste bringen, dann muss man an der Küste den umwandeln in irgendeinen Transportstoff, dann kommt er in Schiffe, dann kommt das zu uns und dort wird es in Häfen bei uns wieder in Wasserstoff zurückgewandelt. Oder nicht, wenn man gleich einen zum Beispiel synthetischen Kraftstoff als Transportform nimmt. Es ist ja nicht verboten, dass man zum Beispiel das Kohlendioxid an den fernen Ort bringt und gleich den synthetischen Kraftstoff macht und den, wie wir heute normalen Kraftstoff in Schiffen importieren, kriegen wir halt dann den synthetischen.
Das klingt sehr kompliziert, aber es klingt nach einem grünen Kreislauf und nach einem bezahlbaren Kreislauf.
Ja, ist sicher wahr. Also der Kreislauf ist ein wesentlicher Punkt. Ich bin froh, dass Sie das jetzt erwähnt haben. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir einen Energieträger-Kreislauf haben. Da entsteht natürlich gleich das Problem. In der Mobilität können wir den Kreislauf nicht richtig schließen, weil wir am Ende natürlich lauter fahrbare Emissionsquellen haben. Und deswegen muss man Alternativen finden, wie man das CO2 aus anderen Teilen des Planeten wieder einsammelt. Auch dafür gibt es Optionen, weil was ganz wichtig ist, wir müssen uns darum bemühen, diesen Kreislauf so klein wie möglich zu machen und deutlich kleiner als der Energieverbrauch, der heute ist. Und deswegen ist das Effizienzargument schon richtig, aber das muss vor allen Dingen dahin, wo die Energie verbraucht wird, also an den Fahrzeugen und auch an der Frage, warum fahren wir so viel und warum teilen wir uns die Fahrzeuge nicht, da sind die Effizienzargumente extrem wichtig.
Das klingt jetzt alles sehr schlüssig. Hat die Politik das nicht mitbekommen? Weil ich kriege bisher noch nichts davon mit als Bürger.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass erstens sehr viele Interessenten an diesem großen Kuchen arbeiten und die Summe aller Interessen ist halt keine Bewegung, weil es, immer wenn sie an etwas zerren, hat der andere einen Nachteil. Und was auch relativ wichtig ist, ist die Idee, dass Energiewende eine systemische Frage ist und nicht eine, die man in verschiedenen Sektoren teilen kann. Die hat sich noch nicht überall in der Politik rumgesprochen.
Im Moment gibt es Initiativen zum Klimaschutz in vielen verschiedenen Sektoren. Verkehr, Energie, Industrie. Aber ein ineinandergreifendes Gesamtkonzept der Politik ist schwer zu erkennen. Was den Wasserstoff angeht, hat die Bundesregierung ein Förderprogramm in Milliardenhöhe gestartet. Einige Millionen gehen jetzt auch an ein Pilotprojekt zur Herstellung von E-Fuels in Chile. Porsche, Siemens und andere Partner arbeiten dort zusammen. Das ist spannend, denn Volkswagen setzt ja eigentlich voll auf Elektro. Der Chef Herbert Diess proklamiert dies bei jeder Gelegenheit und spricht Alternativen, auch dem Wasserstoff und den E-Fuels, die Sinnhaftigkeit ab wegen hoher Kosten und fehlendem Wirkungsgrad. Porsche ist die einzige Marke, die ein bisschen ausscheren darf. Offiziell dient das Projekt nur dazu, der großen Oldtimer-Flotte von Porsche in Zukunft umweltfreundlichen Treibstoff zur Verfügung zu stellen. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Mehr dazu in meinem Newsletter am Sonntag. Link in der Podcast-Beschreibung. Für einen Durchbruch von E-Fuels müsste sie die Politik als CO2-sparende Alternative anerkennen. Das ist Fakt. Was bisher nicht der Fall ist.
Also zuerst einmal erlauben Sie es einem, dass die CO2-Emission der Mobilität drastisch runtergeht, ohne dass wir irgendeine neue Infrastruktur brauchen. Sie merken ja nicht, ob Sie an der Tankstelle ein E-Fuel oder ein fossiles Fuel tanken. Die Eigenschaften sind die gleichen. Weiterhin können wir mit den E-Fuels andere molekulare Strukturen zum Einsatz bringen, die zum Beispiel die Partikelemissionen und die NOx-Emissionen an Dieselfahrzeugen im Wesentlichen eliminieren. Das heißt, das Gegenargument gegen Verbrennungsmotoren, dass die auch noch schmutzig sind, das kann man bei der Gelegenheit auch erledigen. Also das lässt sich sehr gut beherrschen. Und drittens ist das im Ende natürlich eine preisgünstige Lösung, weil für das gesamte Energiesystem fallen minimale Kosten an. Natürlich kostet die Herstellung von einem Liter E-Fuel möglicherweise mehr, als ein Loch in den Boden zu bohren und das Öl dort rauszuholen. Aber wenn man die Systemkosten betrachtet, inklusive der Infrastrukturkosten und auch der externen Kosten durch die durch den Klimawandel, dann ist es auf jeden Fall eine sehr günstige Lösung, mit E-Fuels zu arbeiten. Selbst wenn das nicht die endgültige Lösung ist, vielleicht machen wir das in 60 oder 70 Jahren anders. Aber für die nächsten 20, 30 Jahre, also sprich 2030-Ziel, 2050-Ziel, sind E-Fuels mit Sicherheit eine unvermeidliche Komponente des Energiesystems.
Das hat mich neugierig gemacht und ich bin nach Karlsruhe gefahren. Dort hat das Startup Ineratec eine Pilotanlage für E-Fuels entwickelt. Einer der Chefs, Tim Böltgen, erklärt mir, wie die Apparaturen in großen Kisten in einer Lagerhalle Treibstoff entstehen lassen.
Das Verfahren funktioniert eigentlich so, dass man CO2 nimmt. Kann natürlich CO2 aus der Luft sein, was wirklich, wirklich gut ist. Es kann aber auch biogenes CO2 sein oder CO2 aus Industrieprozessen, die nichts mit ihrem CO2 machen können.
Zum Beispiel Betonindustrie?
Zementindustrie ist ein sehr gutes Beispiel. Und wir nehmen dieses CO2 und wir haben jetzt ein Verfahren entwickelt, wie wir das CO2 zusammen mit erneuerbarem Strom, genauer erneuerbarem Wasserstoff, was über elektrolytische Prozesse gewonnen wird, zusammenbringen, um daraus wieder Kraftstoffe zu machen. Das ist ein zweistufiger Prozess, wie wir das machen. Und wir sind sehr stolz, dass wir hier weltweit führend sind mit unserer Technologie.
Kritiker der E-Fuels führen an, dass man im Vergleich zu einem E-Auto die fünffache Energiemenge braucht für die gleiche Strecke. Das hat mit dem Energieverlust bei der Herstellung zu tun und dann mit dem schlechteren Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors im Vergleich zum Elektromotor. Aber, und da sind wir wieder beim Gesamtsystem in Deutschland und vor allem im Rest der Welt, die Infrastruktur für E-Autos ist ja einfach nicht überall vorhanden.
Was vollkommen klar ist, dass wenn ich ein Carport habe, darunter steht mein Elektroauto, wenn ich dort bei mir zu Hause das Auto tanken kann, dann ist es wirkungsgradtechnisch unschlagbar. Mit den ganzen erneuerbaren Energien, die wir aufbauen, haben wir es jetzt geschafft, und das ist ein Erfolg, 50% von unserer Stromproduktion erneuerbar zu machen. Allerdings macht die Stromproduktion auch nur 20% des Primärenergiebedarfs in Deutschland aus. Den Rest importiere ich. Und den importiere ich über Erdgas, den importiere ich über Erdöl, den importiere ich über Kohle. So, das heißt, gesamt gesehen haben wir erst in Deutschland 10% Erneuerbare. Global gesehen ist es sogar noch weniger. Das heißt, der erste Fakt ist, wir haben viel zu wenig erneuerbare Energie. Und das ist jetzt auch ein Argument, das immer vorgeführt wird. Sollten wir diese E-Fuels im großen Stile in Deutschland aufbauen und damit eine Konkurrenz zur Elektromobilität aufbauen? Nein, natürlich nicht. Was wir aber brauchen, ist eine Technologieentwicklung. Wir brauchen eine technologieoffene Betrachtungsweise, um Pionieranlagen, Pilotanlagen in Deutschland aufzubauen und dann diese Chance zu nutzen, diese Technologien in sonnen- und windreiche Regionen zu exportieren. Und die Welt funktioniert halt anders wie in Deutschland, wo ich vielleicht eine gewisse Infrastruktur habe. Aber wenn man sich mal anschaut, wie das in Äthiopien funktioniert und selbst in China, die ja auch Vorreiter sind in der Elektromobilität, selbst die setzen perspektivisch auf den Verbrennungsmotor, auch um weite Strecken zu fahren. Und für das Flugzeug haben wir de facto keine Alternative. Das heißt, wir brauchen diese synthetischen Kraftstoffe und es sollte keine Diskussion sein, entweder oder, sondern eine Diskussion sowohl als auch. Wir brauchen einfach alle Lösungen, um wegzukommen von fossilen Energieträgern.
Es gibt im Moment eine große Menge an CO2, das wir in die Atmosphäre blasen. Klar im Verkehr, aber vor allem auch in anderen Industrieprozessen. Dieses CO2 will Böltgen sozusagen wiederverwerten für Treibstoffe. Zum Beispiel die Treibhausgasemissionen von Zementwerken.
Wir haben das mal in einer Studie fürs Land Baden-Württemberg betrachtet. Und ein Zementwerk stößt so viel CO2 aus, dass die zweifache Menge des Stuttgarter Flughafens damit mit E-Kerosin beliefert werden könnte. Einfach um sich das mal zu vergegenwärtigen. Wir haben nicht das Problem der CO2-Knappheit. Das heißt, wir müssen nicht darüber diskutieren, wo kommt zwangsläufig das CO2-Molekül her, sondern gegenwärtig haben wir so viele Prozesse, die einfach CO2 in die Luft blasen und das CO2 muss genutzt werden. Wir können das aus dem Schornstein abfangen. Die Technologien gibt es, die das CO2 aufreinigen bis hin zu einer Synthesequalität und dieses würden wir dann ganz gerne nehmen. Und insbesondere für Insellösungen oder dort, wo ich keine CO2-Quelle habe, da kommt mehr und mehr das Thema Direct Air Capture ins Spiel, weil ich muss ja auch über 2050 hinausdenken und irgendwann muss ich auch mal das ganze CO2, was ich in die Luft gebracht habe, wieder entfernen. Das ist ja nicht so, der Letzte räumt den Dreck weg. Also insofern machen diese Technologien auch Sinn.
Jetzt natürlich die erste Frage, die ich mir als Verbraucher dann stelle, was kostet der Spaß? Also mich tatsächlich an der Tankstelle.
Genau, also was das Ziel ist, ist diese synthetischen Kraftstoffe für jedermann verfügbar zu machen. Wenn die 7, 8, 9 Euro pro Liter kosten, das ist kein Ausblick. Hier ist es aber so, dass ungefähr 3/4 der Gestehungskosten werden über den Strompreis produziert. Allein deswegen macht es gar nicht Sinn, diese großen Kapazitäten an Standorten aufzubauen, wo man weltweit die höchsten Strompreise hat, wie in Deutschland. Genau. Allerdings ist es so, dass die Technologien zum Beispiel an Standorten, die heute schon 1 bis 2 Dollar Cent pro Kilowattstunde an EE-Gestehungskosten haben, perspektivisch tragfähig sind. Wir reden jetzt natürlich nicht von 30, 40 Cent pro Liter, wie wir es gegenwärtig bei dem viel zu günstigen fossilen Kraftstoff haben, aber wir reden hier von Kosten um den 1 Euro pro Liter oder darunter, die erreicht werden können. Das haben unabhängige Studien voneinander berechnet. Und wir schaffen das sogar hier in Deutschland. Wir werden im nächsten Jahr ein Leuchtturmprojekt in Deutschland bauen, an einem Standort, wo wir sehr gute Stromgestehungskosten haben, wo wir auch schon sehr günstig, wo schon sehr günstig Wasserstoff produziert wird. Und wir werden es hier schaffen, in die Größenordnung von 2 bis 3 Euro pro Liter für eine Leuchtturmanlage vorzudringen. Und das ist weltweit einmalig. Unser Ziel ist natürlich, dass wir bis 2030 diesen 1 Euro pro Liter erreicht haben über Anlagen an sehr attraktiven Standorten überall auf der Welt.
Das ist immer noch teuer, klar. Und selbst wenn die Politik die Tür für die E-Fuels öffnen würde, wird es noch eine Weile dauern, bis die zu einem vernünftigen Preis und für die Masse verfügbar sind. Dass wir bald damit fliegen, daran glaubt Tim Böltgen fest.
Natürlich sind synthetische Kraftstoffe im Flugverkehr bestens aufgehoben, weil die sind, wie gesagt, ich mag das Wort nicht, aber sie sind alternativlos, weil wir werden in Zukunft flüssige Kraftstoffe brauchen, um zu fliegen. Elektrisches Fliegen ist ja alles schön und gut für kurze Strecken, kleine zweisitzige Maschinen. Natürlich werden jetzt auch gewisse Kampagnen gestartet, dass man perspektivisch vielleicht auch mit Wasserstoff fliegen kann. Allerdings gibt es keine kommerzielle Lösung außer dem Kerosin. Insofern, ja, synthetisches Kerosin ist top. Allerdings kann man nicht nur synthetisches Kerosin produzieren. Bei der Fischer-Tropsch-Synthese wird immer ein Spektrum an Kohlenwasserstoffen erzeugt. Ich kann das in gewissen Weise kann ich das steuern, aber es wird immer eine Benzinfraktion, eine Kerosinfraktion, eine Dieselfraktion erzeugt, eine Mitteldestillatfraktion.
Das heißt, es ist eh alles da.
Es ist eh alles da. Und bevor ich einzelne Fraktionen als Sondermüll oder nur als Wert eines fossilen Kraftstoffs verkaufen kann, macht einfach nur die Konsequenz oder hat einfach zur Konsequenz, dass der synthetische Kerosinanteil einfach teurer wird. Warum nicht einfach das gesamte Spektrum nehmen und einfach mal schauen, wer bezahlt denn einfach die höchsten Preise? Und die sehen wir gegenwärtig im Mobilitätssektor, im Automobilitätssektor, dass wir hier Kunden haben, die natürlich ihre bestehenden Geschäftsmodelle weiterführen wollen, aber die synthetischen Kraftstoffe oder die E-Fuels oder Refuels oder wie man sie auch immer nennen will, als eine Möglichkeit sehen, ihr Geschäftsmodell weiter zu führen, aber erneuerbar zu werden.
Klimaneutral mobil mit der bestehenden Fahrzeugflotte. Das ist für mich ein Argument für E-Fuels. Und natürlich der Blick auf den Rest der Welt, wo 1,3 Milliarden Autos rumfahren, auch in Ländern, in denen Ladesäulen für E-Autos noch lange Zukunftsmusik sein werden. Apropos Zukunft. Der DeLorean wird übrigens nicht unser neues Familienauto. Trotz der Flügeltüren, die Mats richtig gut findet. Der Antrieb hat uns doch nicht überzeugt.
Aber mit Strom ist er eh nicht gefahren, ne?
Ja.
Der hat einen Stinkemotor.
Aber der fährt doch mit Plutonium.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und Plutonium ist elektrisch.
Naja, nicht richtig elektrisch.
Schreiben Sie mir Ihre Fragen, Ihre Anregungen unter fahrverbot@online.de. Abonnieren Sie den Newsletter. Nächste Woche geht's um die Brennstoffzelle.
Kleine, kompakte Hochleistungsbrennstoffzellen werden wahrscheinlich immer sehr teuer sein. Und darum muss man sich die Frage stellen, ob das der richtige Weg ist.
Bis dahin, bei Fahrverbot, Der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto.